Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Joachim Lang und Lars Eidinger. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Regisseur und Hauptdarsteller des Films, der morgen in unseren Kinos anläuft, Mackie Messer, der Drei-Groschen-Film. Eins müssen wir vorneweg klären, Joachim Lang ist auch beschäftigt bei uns im Haus, im SWR, leitet die Abteilung, die Sonderabteilung Musik und Theater. Und deswegen kennen wir uns und duzen uns. Und Lars Eidinger kam eben rein und sagte auch gleich Hallo und Du. Also ich hoffe, das ist für die SWR1-Hörer auch in Ordnung, wenn wir uns heute Vormittag hier duzen. Und bei Joachim Lang muss man wissen, du hast deine Magisterarbeit, du hast deine Doktorarbeit über Bertolt Brecht geschrieben, du hast das Brecht-Festival in Augsburg jahrelang geleitet. Und die Idee dieses Films, 90 Jahre nach der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper, diesen Film ins deutsche Kino zu bringen. Wie lange war diese Idee schon in deinem Kopf?
Die Idee war schon lange in meinem Kopf, ungefähr 15 Jahre. Es gibt ein unbekanntes Exposé von Brecht über die Verfilmung der Drei-Groschen-Oper. Es gibt überhaupt ganz wenige Verfilmungen von diesem wichtigen Stück der Weltliteratur. Es ist ungeheuer populär. Ich habe dann vor 5 Jahren die Zusage von der Tochter von Brecht bekommen und dann ist der SWR gleich eingestiegen und seitdem geht es ganz schnell.
Und Lars, bei dir, du hast gesagt, Bertolt Brecht ist dein Vorbild. Als diese Anfrage kam, Bertolt Brecht zu spielen, was ging denn da in dir vor?
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich denke auch immer, er müsste eigentlich unser aller Vorbild sein. Ich glaube, die Menschheit würde ein gutes Stück weiterkommen, wenn man ihm einfach besser zuhören würde und sich die Mühe machen würde, ihn zu verstehen. Ich bin auf einer Schauspielschule gewesen, wollte ich gerade sagen. Da wird man natürlich unweigerlich mit Brecht konfrontiert. Aber ich habe schon damals auf der Oberschule in Berlin, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt das Fach Darstellendes Spielen. Das fließt dann sogar, das ist keine Theater-AG, sondern das richtige Fach. Das fließt dann auch als Note ins Abitur ein. Und da habe ich damals der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi gespielt. Da war ich der Arturo Uhi. Also seitdem bin ich eigentlich schon oder setze mich schon mit Brecht auseinander.
Wobei Brecht ja das Berliner Ensemble gegründet hat und das nicht deine Bühne in Berlin ist. Also du wirst jetzt gerade so als der Schauspielgott Berlins bezeichnet.
Oh, der Schauspielgott schon. Ich glaube, ich war immer der Schauspielkönig, aber ist auch egal. Aber jetzt finde ich viel besser, der Schauspielgott.
Ja, aber gehört dann der nicht ans Berliner Ensemble? Ist das ein Traum?
Nee, ich bin an der Schaubühne schon sehr glücklich. Ich habe große Sympathien für das Berliner Ensemble und ich war auch ganz beglückt. Jetzt zur Berlin-Premiere kam auch Klaus Peimann, der ehemalige Intendant des Hauses und jetzt und Oliver Rehse, der amtierende Intendant. Ja, ich gehe da gerne hin, aber das ist ja das Tolle in Berlin. Es gibt so viele Theater nebeneinander und ich versuche eigentlich immer, das so zu sehen, dass es nicht wie Fußballvereine sind, die gegeneinander sind, sondern es ist ein großes Miteinander. Wir sind vom Programm so unterschiedlich und ich genieße das eher, dass die nebeneinander bestehen können.
Jetzt war Premiere am Montagabend in Berlin. Brecht und Weil wollten ja das Publikum vor den Kopf stoßen. Was ist bei der Premiere in Berlin mit dem Drei-Groschen-Film beim Publikum passiert, Joachim?
Es war ein wunderbarer Moment, die Premiere ausgerechnet in Berlin zu haben. Für mich wollte ich nur sagen, hat es von Anfang an keinen anderen gegeben, der meinen Brecht spielen kann als Lars Eidinger.
Oh, danke.
Ich habe ja auch einen bestimmten Kunstgriff genommen, dass Brecht nur in Zitaten spricht, was unheimlich schwierig ist darzustellen. Mir geht es ja auch um ein neues Brecht-Bild. Der junge, provokante Autor, gesellschaftskritische Autor, der mit seiner Kunst das Theater, aber nicht nur das Theater verändern wollte. Und ich glaube, mir wäre kein anderer eingefallen als Lars Eidinger, der das so darstellen kann.
Bertolt Brecht, sein Anspruch war ja, Gewohnheiten des Publikums nicht zu befriedigen, sondern zu verändern. Das erinnert so ein bisschen an die Marx'sche These über Feuerbach, der gesagt hat, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt drauf an, er hat so gesagt, es kömmt drauf an, sie zu verändern. Jetzt die große Frage, wie ist es denn mit dem Drei-Groschen-Film? Welchen Anspruch hat der ans Publikum? Da kommt ja auch ganz viel zusammen. Allein schon die Ebenen, wenn wir da reingehen. Joachim, wie kannst du es mal einordnen für den Zuschauer?
Zunächst geht es auch mal darum, Sehgewohnheiten zu verändern. Ich glaube, das Publikum will nicht immer wieder das Gleiche sehen, sondern auch etwas Neues bekommen. Und ich glaube auch, dass das Publikum intelligent ist. Also es wird in unserem Film nicht für dumm verkauft, sondern wir nehmen unser Publikum ernst. In ästhetischer Hinsicht geht es um Veränderung der Sehgewohnheiten, um eine neue offene Form im Bruch auch mit Sehgewohnheiten in der Kunst und in der Wirklichkeit. Inhaltlich geht es tatsächlich um die verborgenen Brutalitäten unserer Gesellschaft, um den Zustand unserer Welt, die gekennzeichnet ist durch die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich. Es geht um die Gefahr eines Wiedererstarken des Faschismus und es geht um die Freiheit der Kunst als alles wichtige gesellschaftspolitische Themen und die finden sich auch in unserem Film.
Ja, da ist so viel drin. Brecht hatte sich ja schon bedient bei The Beggar's Opera, Uraufführung glaube ich 1728, dann Drei-Groschen-Oper vor 90 Jahren und jetzt eben der Drei-Groschen-Film. Kann man das Ganze in so einer Reihe sehen? Ist das vielleicht ein Kreis, der sich jetzt schließt, Lars Eidinger?
Oh weia, die Frage müsste glaube ich lieber Joachim beantworten. Ich weiß nicht.
Zu kompliziert?
Na, ich würde jetzt wieder die Politiker-Variante wählen und was. Nee, weil ich gerade, während Joachim geantwortet habe, gedacht habe, das Besondere, was den Zuschauer betrifft, ist ja, dass es im Grunde, ich weiß nicht, wer so auf dem Stand ist oder wer weiß schon, was in der Drei-Groschen-Oper verhandelt wird, aber da geht es sozusagen um eine Räuberbande. Und der Brecht erklärt, dass diese Räuber die Bürger sind. Und am Ende werden die Räuber zu Bankern. Das heißt, im Grunde sind wir die Räuber und im Grunde sind wir auch die Banker. Und das finde ich eigentlich den Schlüssel zu dem, worum es ihm geht. Und das ist auch die Hoffnung, dass der Zuschauer jetzt 100 Jahre später es endlich begreift, dass es um ihn geht. Und dass, wenn wir was verändern wollen, müssen wir bei uns anfangen. Und das System, was er beschreibt, ist unser System und wir sind dafür verantwortlich. Und das finde ich ein Stück weit frustrierend zu sehen, dass diese Gedanken schon so alt sind und dass der Mensch aber nicht imstande ist, sich dahingehend zu ändern. Also wenn es darum geht, Gesellschaft zu verändern, dann scheint es keinen Einfluss darauf zu haben.
Hat denn diese intensive Arbeit und die intensive Beschäftigung mit Brecht während der Dreharbeiten, hat die in irgendeiner Form euch verändert?
Ja, also ich habe viele Sachen dann auch erst verstanden. Also diesen Gedanken habe ich dann erst begriffen. Und ich merke nur immer, wenn man sich dann so formuliert oder wenn man es erklärt, klingt es dann oft banal. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht banal, weil banal ist so ein negativ konnotierter Begriff. Es ist einfach einfach. Und das ist das Verblüffende an Brecht, dass er fast kindlich, naiv Sachen durchdringt, beschreibt, sodass man eigentlich davor steht und sagt, ist ja einfach, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe die Hand gesehen.
Mackie Messer-Brechts Drei-Groschen-Film ab morgen im Kino. Heute Abend schon die Stuttgart-Premiere. Und Regisseur Joachim Langen ist hier und Hauptdarsteller Lars Eidinger, der den Brecht gibt. Und Brecht hat den Film ja nicht machen können, weil die Nerofilm AG gesagt hatte, also das kommt überhaupt nicht beim Publikum an, sowas. Wie war das denn, Joachim, als du gesagt hast, ich mache jetzt den Film über den Film, den es nie gab?
Ja, am Anfang war es sicher nicht leicht. Es ist schwer zu erklären, was ich mache. Und trotzdem hatte ich viele Verbündete, gleich natürlich im SWR, der Produzent, meine Redakteurin. Und dann ging es. Man muss einfach von was überzeugt sein. Aber man kann nicht erwarten, wenn man was ganz Neues, radikal Neues wagt, dass es gleich verstanden wird. Umso mehr war ich dann über die Reaktion der Schauspieler begeistert. Also diejenigen, die mich mit Brechts Texte umgehen, die haben es gleich verstanden. Und es war eine wunderbare Teamarbeit, sonst hätten wir das alles in dieser Form nicht hingekriegt.
Hast du denn, Lars, das gleich verstanden, was Joachim wollte? Wie war eure erste Begegnung oder vielleicht auch das erste Vorsprechen? Das sind ja so besondere Momente.
Ja, wir haben uns getroffen und ich hatte unmittelbar davor das Buch gelesen. Ich war schon sehr beeindruckt, weil ich das Gefühl hatte, erstens kommt alles, was mir an Brecht gefällt und imponiert, vor in dem Buch. Es waren dann alle Zitate. Es gibt dann so die Geschichte der heiligen Johanna der Schlachthöfe, wenn die das System beschreibt anhand des Schaukelbretts oder die Widersprüche sind die Hoffnung. Sachen, die mir wichtig sind, die kommen da alle vor und darüber hinaus halt ganz viel. Und klar, es gab auch bei mir, und das ist schon, finde ich, das Faszinierende an dem Stoff, immer wieder Punkte, wo ich auch dachte, ist das jetzt so in Brechts Sinne oder kann man es so machen? Und ich glaube, da ist man ziemlich am Kern, weil es gibt ja jetzt auch wieder Leute, die sagen, hätte dieser Film Brecht gefallen. Wer weiß das schon? Ich glaube, das ist das, wo darum ging es auch in dem Film, dass der Nebenzahl, also der für die Filmproduktionsfirma steht, meint zu wissen, was das Publikum will und auch den Anspruch hat, diese Gewohnheiten und diese Erwartungen zu bedienen. Und das will der Brecht halt nicht. Und ich glaube, den Brecht, so paradox es klingt, aber wie gesagt, die Widersprüche sind unsere Hoffnung, den hat man erst verstanden, wenn man ihn nicht versteht.
Ja, und Brecht hatte sich selbst ja auch nicht leicht gemacht. Also ich glaube, auf seinem Grabstein sollte stehen, er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Das hat es dann aber auch nicht auf den Grabstein geschafft. Ist das so etwas, Joachim, wo du sagst, ich will da Brecht nochmal ein Denkmal setzen, weil du dich ja auch so extrem mit ihm, mit seiner Biografie auseinandergesetzt hast?
Nein, das ist nicht mein Ansatzpunkt. Mein Ansatzpunkt ist die Dreigroschenoper. Sie ist ungeheuer populär, sie ist ungeheuer aktuell und ich finde natürlich auch die ästhetischen Prinzipien, sein Herangehen von Brecht interessant und ich glaube, man kann viel für die Gegenwart auch übers Filmemachen lernen. Natürlich ist Brecht immer wieder durch die Rezeption im Kalten Krieg geprägt gewesen, auf dem Osten als im Staatsdichter auf den Sockel gestellt worden, auf den er nicht wollte, im Westen als Politiker vom Dichter Brecht getrennt. Und mir ist es schon ein Anliegen, diesen Weltautor auch klarzumachen, dass es eben keiner ist, ein Lehrmeister, bei dem alles ausmathematisiert ist, sondern dass ein provokanter, gesellschaftskritischer Autor ist, der die Kunst seiner Zeit bis in die Gegenwart geprägt hat. Das ist ja vieles ohne ihn nicht vorstellbar. Fassbinder, Godard, Straub, aber bis in die Gegenwart. Theaterexperimente, Christoph Schlingensief, Milo Rau, Rimini, Protokoll, alles ohne Brecht nicht denkbar.
Brecht hat gesagt, die Arbeit mit der Filmindustrie hat ihn krank gemacht. Wir hören noch ein Originalzitat von Brecht.
An die Nachgeborenen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen.
Joachim Lang, einer der Brecht-Experten. Du kannst einordnen, in welchem Zusammenhang Bertolt Brecht das gesagt hat.
Das Gedicht An die Nachgeborenen ist ein Jahrhundertgedicht. Es ist ein Resümee über das Jahrhundert, das Brecht schon 38 ganz früh gezogen hat. Wir leben in finsteren Zeiten. Ich habe ja auch dieses Gedicht als Schluss von meinem Film gewählt, wohl wissend, dass Lars einen nicht im Dialekt spricht, dass er nicht rollt, dass er sich davon abhebt, um zu zeigen, hier ist ein Einbruch in der Wirklichkeit. Für mich ein ganz beeindruckendes, vielleicht das wichtigste Gedicht von Brecht.
Und das Spannende im Film, dass Lars Eidinger als Bertolt Brecht in Zitaten spricht. Wie schwierig war das, weil das ja auch eine große Distanz schaffen kann?
Ja, das ist natürlich eine große Qualität, ne, dass man am Ende wirklich verdichtet nochmal das gesamte Werk eigentlich zu hören kriegt von ihm und auch in dem Wissen, dass es Originalzitate sind. Schwierig war daran natürlich, das sind ja viel auch Sachen, die gar keine Gesprächssituation oder Interviews entstammen, sondern teilweise einfach Aufsätze oder Schriften sind, die er verfasst hat. Und trotzdem bestand die Aufgabe darin, die im Film so zu verkaufen, als wenn er die in dem Moment entsinnt, ja, oder denkt. Und da habe ich schon gemerkt, das ist eine Hürde. Dann dachte ich aber wiederum ganz im Brechtschen Sinne, zeigt, selbst wenn ich am Ende mich einfach nur als eine Sprechsäule aufstelle und diese Gedanken von mir gebe, würde das auch funktionieren.
Man erlebt Brecht ja hautnah im Film. Eine besondere Szene, finde ich, ist, als 1929 der Polizeipräsident auf friedliche Demonstranten schießen lässt. Inwiefern gibt es im Film besondere Szenen, die auch besonders herausfordernd waren zu spielen? Wie war das, Lars?
Ja, das war ein wichtiger Moment, weil bei aller Stilisierung und diese Figur Brecht wird in unserem Film auch in gewisser Weise zu einer Kunstfigur, auch weil er sich selber zu einer Kunstfigur stilisiert hat. Er hat sich auch in Pose gesetzt und auch selber sozusagen inszeniert, ja, mit diesem Ledermantel und der Brille und der Zigarre. Und wenn man sich Fotografien anguckt, wie er sich da präsentiert. Das ist zum Beispiel ein Moment, da stehe ich am Fenster und da kommt eine echte Emotion. Das ist einer der wenigen Momente, glaube ich, wo man so in ihn reingucken kann. Und da waren wir schon, glaube ich, am Drehtag ganz beglückt, dass uns das so gelungen ist, ja, weil es wichtig ist.
Es spielen viele besondere Schauspieler mit. Lars Eidinger, Tobias Moretti, Joachim Krohl, Hanna Herzsprung, Claudia Michelsen. Joachim Lang, als Regisseur, so eine Truppe zusammenzuhalten und dann auch so starke Charaktere, was war da die große Herausforderung?
Ja, ich hatte ein Ensemble, wie ich mich es nicht besser wünschen kann. Sind alles hervorragende Schauspieler, die in ihrer Rolle hervorragend jeweils sind. Also außer Lars an erster Stelle vielleicht, obwohl ich keinen herausheben möchte, Tobias Moretti als Mackie Messer. Er spielt ihn auf dem Weg zum Bürger, zum Banker mit Augenzwinkern wunderbar. Auch Peachum, der von Joachim Krohl hervorragend gespielt wird, in seiner Ambivalenz nicht einfach als geizig, sondern er ist durch die Verhältnisse so getrieben. Auch Hannah Herzsprung, Britta Hammelstein, die ja Doppelrollen spielen. Sie spielen die Frauen in den 20er Jahren, Lotelenia, und im Film dann die Seeräuber Jenny. Auch bei Polly, Hannah Herzsprung spielt das auch großartig. Also ich hatte ein großartiges Ensemble. Das war nicht schwer, mit ihnen zu arbeiten. Wir haben versucht, meine Aufgabe war, Spielfreude zu entwickeln, zu probieren, das Richtige zu finden. Und das hat's ausgemacht, die Freude, die Spaß am Spiel.
Da hatte ich tatsächlich auch so mit die größten Bedenken, wenn ich ehrlich bin, weil diese Lieder, die kommen ja alle vor und die kennt ja jeder und die sind ja tausendfach von den größten Interpreten interpretiert worden. Und dann sage ich jetzt mal so überspitzt, ich meine mich damit auch, dann kommen halt so Fernsehnasen und Filmfuzis und sagen, wir singen jetzt mal die Seeräuber Jenny, ja, und die Moritat. Und dann dachte ich, können wir das
überhaupt? Ganz schönes Wagnis, ne?
Ja, aber ich war so beeindruckt. Viele Sachen habe ich ja dann auch erst im Kino gesehen, aber da müssen wir uns wirklich nicht verstecken. Das ist wirklich, wie die Britta Hammelstein die Seeräuber Jenny singt. Ich habe das schon so oft gehört, auch auf Schauspielschulen. Es ist wirklich, so gut habe ich es noch nie gehört.
Es ist ein Mammutprojekt geworden und Brecht war niemand, der alleine arbeiten konnte. Das hört man auch, wenn man sich die Dokumentation Die Kunst des Lebens von Joachim Lang anschaut. Da gibt es viele Infos über Brecht, kann man einfach mal gucken, die ist bei YouTube auch zu finden. Und wie Brecht gearbeitet hat, wenn es ihm so sehr auch um die Widersprüche ging, wie widersprüchlich war er denn vielleicht auch als Mensch?
Er war voller Widersprüche. Die Frauengeschichten sind ja bekannt, auch sein Umgang mit Geld. Wir haben ja eine Szene im Film, er hat ja ein Werbegedicht für Steyr, für die Autos geschrieben, hat dafür ein Auto bekommen, dann hat er einen Unfall gebaut, das zeigen wir auch im Film, und hat da eine Fotostory in der bekannten Zeitschrift von damals Uhu gemacht und hat gesagt, in diesen Autos übersteht man auch solche Unfälle verletzungsfrei und hat dafür einen neuen Steuer bekommen. Also das sind solche Widersprüche, die wir sichtbar machen.
Und Brecht heißt, es heißt über ihn, er konnte nicht gut alleine arbeiten. Warum? Aus welchen Gründen?
Er hat an die Kraft des Kollektivs geglaubt. Also ohne seine Umgebung wäre es nichts geworden. Ohne seine Frauen, die übrigens allesamt starke Frauen sind. Elisabeth Hauptmann von Peri Baumeister gespielt, Maike Troste, seine Ehefrau Helene Weigel. Sie hat ihm den Haushalt, sie hat ihm alles geordnet. Im ganzen Exil hat sie für ihn gesorgt. Und am Schluss das Berliner Ensemble. Sie wurde Intendantin. Er war der wichtigste künstlerische Mitarbeiter. Ohne sie hätte er nichts hingekriegt. Und da war diesen starken Frauen sein Leben lang dankbar.
Ja, da gibt's ja auch eine Szene, eine besondere Szene im Film, wo man merkt, die Frauen wissen darum, wie es ist, zu sehr zu lieben, aber sie respektieren sich in diesem auch gegenseitig. Lars Eidinger, wie war das, so einen Menschen voller Widersprüche zu spielen? Hast du da auch in dir eigene Widersprüche wahrgenommen?
Ja, absolut, weil es macht dich ja auch langfristig unglücklich, so an den eigenen Widersprüchen so zu zerbrechen, ja, und diese Großzügigkeit auch sich selber gegenüber und das auszuhalten und zu erkennen, dass das letztendlich das ist, was einen auch zu einem Menschen macht, ja, was zutiefst menschlich ist, einen Fehler zu machen, sich zu widersprechen, zu sagen, ja, das gibt ja auch ein Zitat von ihm, wo er sagt, er kann sich seine eigenen Maxime, das kann er nicht auswendig lernen, ja, er widerspricht sich heute, weil, und was er gestern gesagt hat, ist im Grunde schon wieder egal. Und ich glaube, ja, erkannt zu haben, dass es das ist, was ihn ausmacht, und das war zum Beispiel ein Wesenszug von ihm, ein großes Ideal von ihm war Freundlichkeit. Und das ist ja was man erstmal gar nicht vermutet. Man denkt, es handelt sich da um Provokateur und um Rebellen.
Wird er so als Zyniker
beschrieben. Genau. Und das war er nicht, sondern er hat die Menschen geliebt. Genau wie er sich selber geliebt hat, in all seiner Widersprüchlichkeit. Und es gibt zum Beispiel in der Drei-Groschen-Oper keine Figur, die er mehr oder weniger liebt, sondern letztendlich ist es gar nicht moralisch. Und das finde ich schon sehr bezeichnend und auch überraschend.
Was haben denn eigentlich die Schauspieler gesagt, Joachim, als du gesagt hast, ja, ihr müsst in Brechts Drei-Groschen-Film natürlich auch singen?
Ja, das gehört dazu. Die Dreigroschenoper ist für Schauspieler geschrieben, die auch singen. Anders als Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, das ist für Opernsänger.
Joachim Krohl ist nicht so als der große Sänger bekannt, oder?
Ja, aber die haben das alles hervorragend gemacht. Die hatten mit H.K. Gruber, unserem musikalischen Leiter, jemand, der ideal mit ihnen gearbeitet hat. Wir hatten große Orchester, unser Symphonieorchester vom SWR, die Big Band, Vokalensemble, alles dabei. Ich finde es hervorragend geworden. Es soll auch eine CD geben von den Gesangsaufnahmen.
Lars Eidinger hat nicht gesungen. Wie war das dann für dich in solchen Szenen?
Doch, ich habe gesungen.
Oh, habe ich das verpasst?
Ja, das, vielleicht verpasst man es auch ein bisschen, aber ich singe im Auto und es ist tatsächlich meine Stimme.
Stimmt,
aber
ja.
Es ist auch, es verblüfft mich auch selber, weil meine Stimme klingt da schon sehr anders. Und es war ganz lustig, weil ich kann mich erinnern, das war am Tag einer der ersten Leseproben und Treffen und da stand auf der Disposition Aufnahme dieses Songs. Ja, und dann dachte ich, Aufnahme, die werden es doch heute nicht aufnehmen. Und ich kannte das Lied ganz gut, ich habe es auf der Schauspielschule schon mal gesungen. Und dann bin ich da hingefahren und dann saß da H.K. Gruber und dann war das ganze Orchester da und dann galt es schon, ja. Und der hat mich aber so gepusht, der ist so bekannt für diese Aufnahmen, auch mit Nina Hagen und Max Rabe. Und ich bin danach zu Joachim gegangen und habe gesagt, das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Das können wir vielleicht dann machen, wenn der Film fertig ist. Und letztendlich ist die Aufnahme im Film gelandet und ich finde, die ist echt gut geworden.
Ja, da denkt man immer so, man kann noch mal schnell nachvertonen und dann hinterher noch Dinge machen. Wie groß ist denn da auch der digitale Einsatz bei diesem Film? Es gibt viele Szenen, wo Menschenmassen zu sehen sind. Wie waren da die Herausforderungen?
Die waren natürlich vorhanden. Wenn die Fahrt von Berlin weggeht, es ist zum Beispiel digital entstanden, auch London digital entstanden. Ich habe ja versucht, nicht London derzeit naturalistisch nachzubilden. Also man sieht dann schon das Schad am und der Gürken am Rand, also was gar nicht sein kann. Das ist natürlich nur mit digitaler Technik möglich. Aber vieles ist on location gedreht. Vieles ist tatsächlich so. Vieles ist in Baden-Württemberg gedreht. Auch große Szenen in Belgien, in Antwerpen und Gent. Die waren tatsächlich so.
Und wenn man jetzt Brecht hört, da mögen manche vielleicht denken, oh wei, intellektuell und für Theatergänger, den Film spare ich mir mal lieber. Warum lohnt es sich dennoch, diesen Film anzuschauen, Lars?
Ich hatte ein ganz lustiges Erlebnis, jetzt gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Film, aber ich hatte mir mal ein Gedichtband gekauft, Brecht, Liebesgedichte, und mein Telefon war kaputt, mir ist mein Handy runtergefallen, da war das Display zersprungen und dann bin ich bei uns um die Ecke, gibt es so einen Import-Export-Laden, die machen das dann für 60 Euro und dann wollte ich es abholen, der meinte, es aber noch nicht fertig und dann stand ich im Laden und normalerweise hätte ich in so einem Moment mein Telefon rausgeholt und ein bisschen geguckt, aber das war ja in der Reparatur und da habe ich den Gedichtband rausgeholt und stand dann da mit Brechts Liebesgedichten und der türkische Geschäftsführer kam dann auf mich zu und meinte so, darf ich mal fragen, was Sie da lesen? Und dann habe ich ihm erzählt und dann haben wir zusammen Brechts Liebesgedichte gelesen. Und das Irre fand ich.
Wie war seine Reaktion? Was hat er für sich entdeckt?
Na, er hat mir erstmal erzählt, als jemand, der einen Laden führt, wo überall Handys hängt, seine Kinder haben keine Handys und die kriegen auch erst mit 18 welche. Er war sehr interessiert. Also, und das ist ja das Verrückte, ne? Dass es so zugänglich ist auch, dass man, dass es alle erreicht und alle haben auch ihren ganz persönlichen eigenen Zugang. Also, er hat dann auch eins gelesen und so. Ich fand es beeindruckend.
Wie landet so ein Mammutprojekt dann im Kino? Können wir uns mal mitnehmen, so in einen Tag, der vielleicht ganz besonders war und eine besondere Herausforderung rausgreifen?
Ja, es gibt zum Beispiel, das sieht der Zuschauer ja am Ende nicht, aber es gibt dieses Phänomen des Greenscreens. Das heißt, man spielt was von einem grünen Hintergrund und am Ende wird da was, wird der grüne Hintergrund durch einen realen Hintergrund ersetzt und dann entsteht der Eindruck, man würde beispielsweise durch London fahren. Und ich fand es ganz interessant, wir hatten neulich ein Interview, da hat er gesagt, ja, und ich habe ja gesehen, sie haben auch in London gedreht und so. Wir haben natürlich nicht in London gedreht, oder was heißt, aber wir haben nicht in London gedreht. Dann sitzt man dann in einem Auto und hinten ist alles grün und dann muss man so spielen.
Technik macht es eben möglich.
Ja, genau. Mhm. Und am Außen wird dann von Technikern so ein bisschen am Auto gerüttelt, damit es realistisch und selbst aussieht. Und selbst ich bin dann verblüfft am Ende, wenn ich den Film sehe, wie gut das wirkt.
Ist das als Schauspieler dann umso schwieriger, wenn man mit Greenscreen arbeitet, weil die schauspielerische Leistung dann wichtiger ist, weil London eben nicht da ist?
Ja, es ist schwieriger, finde ich schon. Also es gibt glaube ich, die Schauspieler sind ja dahingehend sehr unterschiedlich und manche sind davon mehr und manche weniger abhängig. Ich bin davon sehr abhängig, eigentlich vom realen Umfeld. Genauso wie ich natürlich lieber mit einem Partner spiele als mit einer Markierung. Das gibt's ja auch, dass wenn man mit Kindern dreht zum Beispiel, die haben dann nur einen begrenzten Zeitraum, wo sie drehen dürfen. Und dann ist es oft so, wenn man dann den Gegenschuss macht, also die Großaufnahme von mir, dann ist das Kind gar nicht mehr da und dann muss ich einfach auf eine Markierung spielen. Mir hilft es, wenn ich so das reale Umfeld habe. Aber es war generell so bei dem Film, dadurch, dass wir auch so in den Ebenen springen und der Brecht dann teilweise Szenen unterbricht, die ich als Schauspieler in dem Moment gar nicht sehe, weil sie parallel gedreht wurden oder an einem anderen Tag. Und da musste ich sehr vertrauen auf Joachim Lang, der mir dann erklärt hat, wie er sich das am Ende vorstellt. Und das ist ja beim Film generell so. Vieles wird ja dann im Schnitt später entschieden.
Da geht es dann um die großen Zusammenhänge. Die gibt es natürlich auch politisch in Brechts Drei-Groschen-Film. Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen. Wenn man darauf guckt, da gibt es so viele Bezüge, die man auf die aktuelle politische Entwicklung natürlich auch beziehen kann. Joachim, was kommt dir da als erstes in den Kopf?
Als erstes kommt mir in den Kopf, als ich das Drehbuch vor 4 Jahren geschrieben habe, da sind in der Tagesschau die Bilder zu sehen gewesen mit den Flüchtlingen, die von Ungarn, Österreich damals zu uns kamen. Und das sind natürlich die Bilder, die auch im Film drin sind. Die Bettler, die sich von Pietschim verselbstständigen und in die Stadt strömen. Durch die Polizisten hindurch. Sie sind durch keine Grenzkontrollen aufzuhalten, auch durch keine Schutz der Außengrenzen, Warlords. Es ist einfach diese zunehmende Kluft weltweit, diese frappierende Ungerechtigkeit auf der Welt, die letztendlich Bürgerkriege, Hungersnöte und auch Flüchtlingselend verursacht. Bei mir dringen die in die Zentren der Reichen, in die Zentren der Macht, um ihren Teil, wie Brecht sagen würde, vom großen Brotlaib zu bekommen.
Und dadurch ist es auch so topaktuell, natürlich auch in Sachen Kapitalismus. Es steckt so viel drin. Wie hast du am Ende, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wie hast du es gerade am Ende auch gelöst, um die Kapitalismuskritik von Brecht nochmal deutlich zu machen?
Ja, ich habe einen Satz unterlegt, den er im Drei-Groschen-Roman geschrieben hat, der eigentlich von Donald Trump kommen könnte. Es ist so frappierend aktuell, auch was jetzt in Chemnitz passiert ist. Wir haben eine Szene drin über das Wiedererstarken des Faschismus 1930. Das ist eigentlich die Gegenwart 2018. Wir werden davon eingeholt und es ist die Zeit angebrochen, in dem wir nicht mehr schweigen dürfen.
Ja, und was passiert mit den Bettlern am Ende? Magst du es verraten, was aus den Bettlern wird? Oder ist das die Szene, auf die man natürlich dann auch gucken muss? Das sind immer die großen Fragen. Was darf man verraten und was nicht, ne?
Die Bettler strömen in die Zentren und wollen ihren Teil vom Brotleib bekommen. Die Verbrecher verwandeln sich in Banker. Es geht um die verborgenen Brutalitäten. Die Eingangsverse der Moritat heißen, der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McEase, der hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Das heißt doch eigentlich, dass die verborgenen Brutalitäten weit grausamer sind als der Angriff der Bestie in freier Wildbahn. Und um das geht es in der Gegenwart.
Und wenn man dann auf aktuelle Daten schaut, 10 Jahre Finanzkrise, Lehman Brothers, auch das hat dann wieder noch einen Bezug. Heute Abend die Premiere von Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film in Stuttgart. Die Premiere in Berlin gab's schon. Wie geht's einem denn eigentlich vor so einer Premiere, wenn man da hingeht?
Ich bin jetzt nicht so aufgeregt wie beispielsweise am Tag einer Premiere im Theater, weil der Film ist ja schon im Kasten. Ja, ich kann da jetzt auch nichts mehr dran verändern. Trotzdem, und da habe ich wirklich viel auch über Theater gelernt. Also ich bin mal auf eine Kinotour gefahren. Wir machen ja im Grunde jetzt nichts anderes. Wir fahren die einzelnen Städte an und gucken uns mit den Leuten den Film an. Und es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute reagieren. Ja, also wenn ich jetzt beim Theater rumfahre und die Leute reagieren unterschiedlich, dann denke ich ja oft, es liegt an mir. Ja, ich bin an dem Tag nicht gut oder so. Aber es ist schon verrückt, dass es sich beim Film um eine Konserve handelt und trotzdem sind die Reaktionen so unterschiedlich. Und das macht den Spaß aus, jetzt auch zu gucken oder den Film einfach mit Leuten zu schauen.
Das Besondere bei dieser Kinotour, dass ihr eben auch mit den Menschen sprecht und Fragen beantwortet. Welche Fragen bleiben denn vielleicht offen nach Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film? Was wird da gefragt, Joachim?
Ja, wir fangen da erst an. Zunächst zur Nervosität. Natürlich waren wir beim Filmfest in München schon ziemlich aufgeregt. Wir haben das ja
eröffnet.
Zum ersten Mal sieht das Publikum den Film am Montag in Berlin. Das war einfach klasse, überwältigend für uns. Und heute ist es für mich zumindest ein Heimspiel. Es ist ja auch so viel Baden-Württemberg drin. Eric Gauthier und so weiter ist drin. Und natürlich sehr viel SWR als Hauptverantwortlicher, unser Orchester. Sie sind alle wieder da. Es ist ein wunderbares Zusammentreffen. Ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend. Aber du hast nach den Fragen gefragt, sonst sagst du wieder, ich weiche aus. Es sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Also mich hat total beeindruckt, aber wir fangen da jetzt erst mit den Gesprächen mit den Menschen an, wie neugierig sie sind, welche Diskussionen daraus entstehen. Und das ist das Wichtigste, was wir machen können, nicht Botschaften zu vermitteln, sondern einfach zum Denken anzuregen über Kunst und über die Wirklichkeit.
Weil der Film ja auch so top aktuell ist in seinen Botschaften, kann denn die Kunst etwas verändern, vielleicht auch in der Politik?
Vielleicht, ja. Aber bei allem, was wir vorher auch über die Politik gesagt haben, was wir über die Ästhetik gesagt haben, bleibt ja auch der Brecht-Satz: ein Theater, in dem man nicht lachen kann, ist ein Theater, über das man lachen muss. Und Kunst soll beitragen zur größten aller Kunst, der Lebenskunst, und auch Vergnügen bereiten. Das ist schon auch wichtig.
Wobei das Vergnügen bei Brecht ja nicht im Vordergrund stand. Dieses Verstören ist ja auch bei ihm ganz wichtig gewesen, das experimentelle Theater etwas anders zu machen. Wie anders war diese Filmarbeit für dich als Schauspieler, Lars?
Ja, aber trotzdem ist es schon wichtig. Ich glaube, wenn man so drüber redet, und deswegen finde ich es wichtig, was der Joachim sagt, dann hat man manchmal das Gefühl, es geht da wieder, und dann versteht man es im Grunde wieder falsch und denkt, es geht hier um was wahnsinnig Intellektuelles, Abgehobenes und Theoretisches, aber letztendlich sind es ja auch die Lieder, die da vorkommen, die einem einfach das Herz aufmachen und darüber dann auch zum Verstand vordringen. Ja, was haben Sie jetzt gefragt? Entschuldigung.
War trotzdem was anders?
Was hast du jetzt gefragt?
An dieser Arbeit hast du gemerkt, das kommt ganz viel zusammen, unterschiedliche Ebenen, war es ein anderes Arbeiten als sonst?
Ich habe noch nicht so oft eine historische Persönlichkeit gespielt. Das ist für mich als Schauspieler natürlich eine ganz andere Herausforderung, ja, weil man sich da an jemanden abarbeitet, der tatsächlich gelebt hat und sich natürlich dann auch gefallen lassen muss, dass die Leute da Parallelen ziehen. Und das ist jetzt vielleicht auch sehr schauspielertheoretisch, aber das war so ein Punkt, der für mich grundsätzlich anders war, dass man dann ein bisschen aufgefordert ist, von außen nach innen zu denken. Also normalerweise gehe ich von innen nach außen als Schauspieler. Ich verstehe, worum es bei dieser Figur geht, und das veräußere ich, wenn ich jemanden habe, den ich interpretieren soll oder den ich nachspielen soll, dann gucke ich mir natürlich erstmal von außen an, wie wirkt der, und versuche dann dahinter zu kommen, was geht in dem vor.
Der Film über den Film, den es nie gab. Ab morgen im Kino. Lars Eidinger und Joachim Lang, herzlichen Dank für den Besuch.
Danke. Ja, danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR.